Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema zwischen Hörsaal und Krematorium. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Die gesamte Rechtsbranche macht sich Sorgen um fehlenden Nachwuchs und um Fachkräftemangel. Woran liegt's? Am Anwaltsberuf selbst vermutlich eher nicht, denn das ist der tollste Job der Welt. Klar, Richterin sein ist auch ganz nice, aber für viele ist Anwalt sein, Anwältin sein eben das Nonplusultra. Für mich auch. Also woran liegt es? Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist für Bewerberinnen und Bewerber eigentlich so attraktiv wie noch nie. Bewerben müssen sich eher die Arbeitgeber. Mag vielleicht der Weg zum Anwaltsberuf das Problem oder zumindest eines der Probleme sein? Zugegeben, bisschen steile These, aber ihr sollt ja auch dranbleiben. Und dennoch bleibt die Frage, ist die Juristenausbildung überhaupt noch zeitgemäß und bereitet sie eigentlich auf den Beruf vor? Das frage ich am besten zwei, die wissen, wovon sie sprechen und die sich für das Thema Verbesserung der juristischen Ausbildung stark machen. Traurig, aber wahr. Ich kann inzwischen tatsächlich so Dinge sagen wie, diese jungen Leute sind so engagiert. Ich kann das sagen, ich will es aber nicht sagen, weil es fühlt sich irgendwie fies an. Nicht wegen des Engagements der beiden, das ist unbestritten, aber ich schweife ab. Es gibt ein paar Menschen, mit denen ich immer wieder gemeinsame Projekte habe, und zwei davon sitzen eben heute mit mir am Mikro. Emilia De Rosa und Frederik Jansen vom Bundesverband Rechtswissenschaftlicher Fachschaften. Liebe Emilia, lieber Frederik, ich freue mich riesig, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, ich freue mich auch. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, hallo, ich freue mich natürlich auch, und ja, ich freue mich auf die Folge.
Ich mich auch. Lasst uns einsteigen. Ihr steckt beide ja noch mittendrin in der Juristenausbildung. Vielleicht, ich weiß es ja ungefähr, aber für die Lauscher da draußen, verratet doch mal den aktuellen Stand. Wie weit habt ihr es noch? An welcher Uni studiert ihr? Und viel wichtiger, warum habt ihr euch überhaupt für Jura entschieden? Emilia.
Also ich studiere in Bremen, bin aktuell im 6. Semester und stecke so in der Phase zwischen Hauptstudium und meinem Schwerpunkt. Und warum Jura? Also eigentlich wollte ich immer was mit Design machen, und davon bin ich in der Oberstufe dann abgekommen, und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt gerade meine Facharbeit über Sterbehilfe geschrieben und mich dann zum ersten Mal so ein bisschen mit wissenschaftlichem Arbeiten und dem juristischen Thema auseinandergesetzt. Und ja, ich weiß, wissenschaftliches Arbeiten und Jura passt jetzt erstmal nicht so wirklich zusammen, aber irgendwie habe ich da Blut geleckt, und dann dachte ich mir, ja, warum nicht einfach mal in das Studium reinschnuppern, warum nicht mal ausprobieren, und naja, jetzt bin ich hier und komme da irgendwie nicht mehr raus.
Jetzt kommst du nicht mehr raus, jetzt hast du so doll reingeschnuppert, dass du dich auch gleich für die Verbesserung dieses Studiums einsetzt. Finde ich auch ziemlich cool. Wie sieht's bei dir aus, Frederik?
Ja, ich bin auch im 6. Semester, studiere in Münster. Ich bin jetzt gerade in meinem 2. Schwerpunktsemester, deswegen auch gerade mitten in meiner Seminararbeit drin. Und warum Jura? Ich kann es irgendwie aus der jetzigen Perspektive gar nicht mehr sagen. Es war irgendwie im 7., 8. Schuljahr, habe ich gesagt, Jura. Hat keiner dran geglaubt, dass ich es mache, aber ich bin irgendwie dran geblieben und dann angefangen zu studieren, und jetzt will ich nichts anderes machen.
Dann war es offensichtlich die richtige Entscheidung. Ich weiß, ihr habt noch ein bisschen Weg vor euch, aber so ein Silberstreif am Horizont ist ja erkennbar, und man guckt ja auch immer ganz gern nach vorne. Gibt es denn schon konkrete Pläne, wo es beruflich unter Umständen mal hingehen soll, Emilia?
Also konkrete Pläne auf gar keinen Fall. Ich finde, das Schöne an Jura ist ja eigentlich, dass man bis zum Ende des Referendariats noch nicht wissen muss, was man machen möchte und sich noch nicht festlegen muss. Und vor dem Ref möchte ich auf jeden Fall erstmal promovieren. Und naja, wer weiß, vielleicht geht es dann für mich doch in die Wissenschaft oder ich werde doch Anwältin. Das weiß ich noch nicht.
Du hast ja auch noch ein bisschen Zeit, dich zu entscheiden. Hast du schon so die eine oder andere Idee, wohin es gehen könnte, Frederik? Oder willst du auch im Referendariat erstmal so überall ein bisschen reinschnuppern und dann gucken?
Ja, so richtig konkret bin ich da auch noch nicht. Ich weiß, so vom Rechtsgebiet wird es wahrscheinlich das öffentliche Recht, das finde ich irgendwie am interessantesten. Aber irgendwie was da genau, ob dann irgendwie was Privates wird, irgendwie eine Verwaltung oder so, da möchte ich mich erstmal nicht festlegen und warte gerne das Referendariat ab.
Das ist ja das Tolle, ihr müsst euch auch noch gar nicht festlegen. Und das Schöne ist, man kann mit Jura wirklich alles machen. Wir drei kennen uns über die Bundesfachschaft. Ich stehe seit wirklich vielen Jahren eigentlich in sehr, sehr engem, guten, regelmäßigen Kontakt. Frederik, du bist Vorsitzende, und Emilia, du bist stellvertretende Vorsitzende und ich glaube auch für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Warum engagiert ihr euch bei der Bundesfachschaft und wofür genau seid ihr zuständig, Frederik?
Warum ich mich beim BRF engagiere, das war irgendwie so immer der logische Schritt. Ich war erst sozusagen in der Schülervertretung und dann irgendwie bin ich im ersten Semester in die Fachschaft gekommen, habe da ein bisschen was miterlebt, war dann auf meiner ersten Tagung in Hamburg dabei und dann kam so das Tagungsfieber und dann Vorstand für IT und jetzt Vorsitzender. Da kann ich nicht genau sagen, warum, aber es war immer, hat mich immer gereizt und ich finde es immer schön, sich irgendwie was einzusetzen, auch außerhalb sozusagen des Studiums und da die Bubble zu erweitern. Als Vorsitzender habe ich so 2-3 große Themenbereiche. Das geht natürlich einmal sozusagen die Vereinskoordination, die Vorstandskoordination, gucken, dass wir als Verein irgendwie eine gemeinsame Marschrichtung haben, dass wir uns intern koordinieren, was die einzelnen Vorstandsmitglieder machen, was die einzelnen anderen Gremien bei uns machen. Dann bin ich noch als Vorsitzender natürlich für die Außenvertretung des Vereins zuständig, gegenüber den Ministerien, irgendwelchen anderen Interessensvertretungen im Bereich Jura, wovon es ja mit beispielsweise der Bundesrechtsanwaltskammer, aber auch dem Deutschen Anwaltsverein und Deutschen Juristenfakultätentag ja auch sehr viel Auswahl gibt, da sozusagen die Studierenden immer gegenüber zu vertreten. Genau. Und natürlich als dritter Aufgabenblock auch die inhaltliche Arbeit. Was möchten wir im Jurastudium gerade konkret verbessern? Und das muss dann natürlich auch nach außen getragen werden. Genau.
Klar. Was gehört so zu deinen Aufgaben, Emilia?
Also mein Job ist ganz einfach gesagt alles, was mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Also unsere Social-Media-Kanäle, Pressemitteilungen, Stellungnahmen und so weiter und so fort. Aber im Vorstand kommt natürlich auch immer super viel Arbeit auf, die jetzt nicht genau einem Ressort zugeordnet ist. Und die übernehme ich natürlich auch manchmal.
Das heißt, wir haben im Grunde genommen, deswegen verstehen wir uns auch so gut und können auch so gut nachvollziehen, was da immer auf dem Tisch liegt, genau dieselben Jobs. Nur du eben bei der Bundesfachschaft, ich bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Relativ neu ist, glaube ich, dass ihr auch die Referendare mitvertretet, Emilia. Wie kam es dazu?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich neu. Also wir haben auf unserer letzten Bundesfachschaftentagung im Juni 2023 unsere Referendariatskommission eingesetzt. Und vielleicht ganz kurz zur REFCO, die besteht aus Studierenden und ReferendarInnen, die von unserem Vorstand und unserem Beirat gewählt werden. Und das Ziel der REFCO ist, die Interessen der RechtsreferendarInnen bundesweit zu vertreten und die einzelnen Personalvertretungen der ReferendarInnen zu unterstützen. Und die REFCO hat übrigens jetzt Ende April auch ihre erste bundesweite Referendariatsversammlung organisiert. Und da kamen eben ReferendarInnen ganz ähnlich wie bei unseren Tagen aus ganz Deutschland zusammen und haben erarbeitet, was sich eigentlich im Referendariat verändern muss.
Ich glaube, es drängte sich ja ein bisschen auf, das mit unter euer Dach ein Stück weit zu nehmen, weil es ja nicht überall überall einen Referendarrat gibt. Deswegen glaube ich, ist es sehr sinnvoll, zumal das REF ja das Nächste ist, was bei euch ansteht. Also ist ja irgendwie logische Konsequenz letztlich. Was die Bundesfachschaft genau macht und was sie von den einzelnen Landesfachschaften unterscheidet, haben wir hier im Podcast schon mal geklärt und besprochen, und zwar mit Kira und Antonia. Da brauchen wir jetzt nicht wieder von vorne einsteigen. Die Folge verlinke ich nochmal in den Shownotes. Wir können also direkt in die Vollen gehen. Wenn man euch, wie ich, auf Social Media folgt, sieht man schnell, ihr seid irgendwie ständig zu den unterschiedlichsten Themen unterwegs. Ihr seid unterwegs, um Gespräche zu führen. Ihr habt jede Menge Themen auf der Agenda 23 gehabt. Ich habe nämlich in euer Beschlussbuch gelinst. Und vielleicht mal so zur Erklärung für alle, denen das nicht sagt. Was sind denn diese Beschlussbücher und was findet man drin? Klar, wahrscheinlich Beschlüsse, aber so ein bisschen konkreter, Frederik.
Das ist recht unterschiedlich. Wir haben auf jeden Fall einerseits so Beschlüsse, die sehr viel mit dem Verein und seinem Aufbau zu tun haben, was wir vielleicht bei unserem Verein verändern möchten, was wir evaluieren möchten. Dann haben wir auch irgendwelche Beschlüsse, die sozusagen inhaltlicher Natur sind. Da geht es ja darum, ob sich beispielsweise irgendwelche Arbeitskreise mit irgendwelchen Themen beschäftigen sollen. Beispielsweise Jura vor dem Jurastudium, möchten wir da irgendwie noch mehr zu arbeiten. Oder auch irgendwelche Anweisungen, dass der Vorstand sich irgendwie mit jemandem solidarisieren soll. Da hatten wir letztes Jahr beispielsweise, dass wir uns als Bundesverband mit der Initiative TV Stutt, also einer Initiative, die sich für Tarifverträge für studentische Beschäftigte sozusagen einsetzt, dass wir uns damit denen sozusagen solidarisieren sollen und das unterstützen sollen. Und dann gibt es natürlich noch das Herzstück unserer Beschlussbücher. Das sind Anträge an unser Grundsatzprogramm. Unser Grundsatzprogramm ist sozusagen der inhaltliche Forderungskatalog, was wir als Studierende sagen, das möchten wir im Jurastudium verändern, verbessern. Das ist eine Sammlung aus sozusagen den Beschlüssen, die wir seit 2012 sozusagen immer seit unserer Gründung befasst haben. Und da gibt es mittlerweile wirklich von allem Möglichen, von Rechtskundeunterricht in Schulen bis zum irgendwie Studieren mit Kind, alle möglichen Beschlüsse, was wir sagen, das müssten wir aus studentischer Perspektive, muss anders sein im Jurastudium, um das wirklich fair und attraktiv für alle zu machen.
Ich verlinke mal in den Shownotes die letzten Beschlussbücher, dann kann jeder mal reingucken, der sich dafür interessiert. Emilia, ihr trefft euch ja auch regelmäßig einmal im Jahr zur Bundesfachschaftstagung. Die letzte war, glaube ich, schon die 12. und sie stand unter dem Motto selbstbestimmt studieren. Was passiert auf so einer Tagung? Wer nimmt teil? Wer darf teilnehmen? Und wie war die letzte Veranstaltung? Erzähl mal so ein bisschen.
Genau, also unsere Bundesfachschaftstagung, kurz UFATA, ist unsere Mitgliederversammlung. Und die findet erstmal einmal im Jahr statt. Und unsere Mitglieder, das sind inzwischen wirklich fast alle rechtswissenschaftlichen Fachschaften in Deutschland, entsenden VertreterInnen aus den Fachschaften. Bei einer Bundesfachschaftstagung sind das immer so 3 bis 4 aus den Fachschaften. Und da kommen inzwischen auch wirklich fast alle. Das heißt, auf einer UFATA sind dann immer so roundabout 180 Personen, die Leute aus den Fachschaften und natürlich auch die Personen in Gremien und aus dem Vorstand. Und die UFATA selbst ist eigentlich in 3 Teile geteilt. Da haben wir einmal das Plenum, da werden dann Anträge beraten, Beschlüsse gefasst und das fließt dann natürlich alles auch in das Beschlussbuch der Tagung. Und im Plenum werden auch unsere Ämter neu besetzt, weil auf der UFATA auch natürlich gewählt wird. Dann gibt es begleitend dazu immer noch Workshops, in denen die Teilnehmenden eben zu Themen rund um die juristische Ausbildung arbeiten. Und die Workshops werden auch von Teilnehmenden selbst organisiert. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist das Rahmenprogramm. Und neben der UFATA veranstalten wir 2-mal im Jahr dann noch eine Zwischentagung. Das ist quasi so eine kleine UFATA, da gibt es dann meistens kein Plenum. Und die ist vor allem gedacht, damit die Fachschaften sich vernetzen können. Ja, unsere letzte Tagung war unsere Zwischentagung in Halle im März. Und als Vorstandsmitglied war das ziemlich anstrengend, aber es hat total Spaß gemacht, weil inzwischen kennt man so viele Leute aus verschiedenen Fachschaften und das fühlt sich dann immer wie so eine riesige Klassenfahrt an und man fährt immer mit Schlafmangel nach Hause, aber man kann die nächste Tagung eigentlich kaum erwarten.
Kann ich mir gut vorstellen, weil gerade solche Netzwerkevents sind ja super wichtig. Man kann sich toll austauschen, kann auch ein bisschen vergleichen, welche Uni ist auf welchem Level, welche Themen sind bei den einzelnen Fachschaften gerade offen, finde ich super, super spannend. Übrigens habe ich mir auch das Programm angeguckt eurer letzten Tagung. Da sind mir 2 Themen besonders ins Auge gefallen. Weil wenn man so überlegt, ja, was werdet ihr da wohl so besprechen, denkt man natürlich so an, ja, Studiorga oder ähnliches. Ihr beschäftigt euch aber mit wahnsinnig vielfältigen Themen. Unter anderem stand auf der Tagesordnung Diversität und Klima. Fand ich ziemlich spannend. Was genau wollt ihr denn zum Beispiel im Bereich Diversität erreichen oder anstoßen, Emilia?
Genau, also auf unserer letzten Tagung in Halle, die ich gerade erwähnt habe, haben wir eine Resolution zur Diversität verabschiedet. Uns fällt nämlich immer wieder auf, wie wenig divers das Jurastudium eigentlich ist. Also das bildet überhaupt nicht das ab, was eigentlich unsere Gesellschaft ist, in der wir leben. Und die Resolution, die ich gerade erwähnt habe, richtet sich vor allem an die Hochschulen, Fakultäten und Fachbereiche und an die Prüfungsämter. Und die sollen zum Beispiel dafür sorgen, dass das Jurastudium offen für alle Personen ist, also ganz unabhängig vom sozialen Hintergrund. Und die sollen Mentoring- und Beratungsangebote anbieten. Und ganz wichtig ist uns, dass dafür gesorgt wird, dass die Ellenbogenmentalität endlich aus der Ausbildung verschwindet. Und auf lange Sicht möchten wir natürlich dafür sorgen, dass nicht nur AkademikerInnen, Kinder sich für ein Jurastudium entscheiden, sondern dass eine Option für alle ist.
Das finde ich ein super wichtiges Thema. Und die Ellenbogenmentalität, das finde ich ganz furchtbar, dass es die immer noch gibt. Das war zu meiner Zeit schon so. Ich habe das im Podcast schon ein paar Mal erzählt. Bei uns war es ja alles noch nicht so ganz digital, aber da sind dann aus der NJW natürlich immer aus der, die du gebraucht hast, irgendwelche Seiten rausgerupft worden. Alles war so jeder gegen jeden. Und ich finde das völlig unverständlich, weil deine Kommilitonen werden im Zweifel sowieso nicht die sein, die jetzt den Job kriegen, den du unbedingt haben wolltest. Und in Zeiten von Fachkräftemangel wird man eh nicht das Problem haben, dass man keinen Job mehr findet. Also ich finde, es ist wirklich Zeit, das mal zu begraben und sich einfach gegenseitig zu unterstützen. Es wird nicht deine Kommilitonen dir den Job wegnehmen. Also es ist irgendwie Quatsch. Thema Klima hatte ich eben erwähnt, stand auch auf der Agenda. Was habt ihr denn da getüftelt, Frederik?
Ja, wir haben seit 2021 ein eigenes Gremium, was sich sozusagen nur mit Klimaschutz im Recht sozusagen auseinandersetzt. Das ist unsere Kommission für Klima im Recht, heißt die, kurz KLIKO. Sie hat sich dafür eingesetzt, seit 2021, dass sozusagen das Klimaschutzrecht und Umweltrecht und die ganzen damit verwandten Themen Teil der universitären Curriculum werden. Dafür machen sie verschiedene Sachen. Sie sammeln gerade beispielsweise Daten, um das sozusagen transparent zu machen, wo sozusagen an welcher Universität gibt es bisher Angebote, wo vielleicht noch nicht. Sie probieren ein bisschen dann auch Möglichkeiten zu schaffen, wie könnte man so eine Klimaschutzrechtsvorlesung aufbauen, und machen darüber hinaus auch noch so allgemein, hatten sie jetzt letztens eine Podiumsdiskussion vor 2 Wochen, auch zum Thema Klimaschutz. Und genau, das ist so das, was wir im Bereich Klimaschutzrecht machen. Und genau, und da werden wir auch bei der nächsten Bundesfachschaftentagung, die jetzt auch in 2 Wochen ist, einen eigenen Workshop zu haben, der, glaube ich, auch coole Ergebnisse liefern wird, worauf die CLIQO dann auch aufbauen kann.
Ich glaube, es ist vielleicht ganz sinnvoll, sich mit einem Thema, das so zukunftsrelevant ist, sich auch schon im Studium zu beschäftigen. Die Bedeutung wird ja nicht abnehmen. Finde ich eine richtig coole Idee. Apropos Studium anpassen, verbessern, lasst uns mal zu meinem etwas Clickbaiting-mäßigen Titel kommen. Thema Krematorium. Ich weiß, dafür muss ich jetzt wahrscheinlich wirklich 5 Euro ins Clickbait-Schweinchen werfen. Aber im Grunde genommen habe ich den Nagel mit diesem Titel ziemlich auf den Kopf getroffen. Wir standen nämlich wirklich, also nicht nur wir drei, sondern viele andere, wirklich im November im Regen vor einem ehemaligen Krematorium in Berlin. Wir haben uns gemeinsam den Allerwertesten abgefroren sozusagen. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, der trug auch schon den Titel Da standen sie vor dem Krematorium. Ich verlinke den Artikel nochmal in den Shownotes. Emilia, erzähl mal den Lauschern so ein bisschen, was haben wir drei Hübschen da vor diesem Krematorium gemacht?
Ja, du spielst gerade auf unsere Demonstration vor der JUNICO an, also der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister. Und die hat eben in einem ehemaligen Krematorium stattgefunden. Ein bisschen absurd, aber gut. Und da haben wir gemeinsam mit der Initiative Jureform für eine bessere juristische Ausbildung demonstriert. Und das war eigentlich eine total coole Veranstaltung. Wir hatten ganz viele verschiedene SpeakerInnen, aber es war wirklich sehr, sehr kalt.
Es war richtig kalt, dann fing es auch noch an zu regnen. Aber ich bin froh, dass ich dabei war. Und ich fand auch, es war eine tolle Veranstaltung. Vielleicht mal zur Erwartungshaltung. Mit welchen Erwartungen seid ihr da aufmarschiert, Frederik? Es war ja jetzt nicht die erste Demo, es war ja, glaube ich, schon die zweite.
Ja, genau, es war sozusagen die zweite Demo. Wir hatten bei der Frühjahrskonferenz der JUMICO, die auch schon in Berlin stattgefunden hat, auch schon eine Demo gemacht. Und was sind die Erwartungen da von uns gewesen? Ich glaube, den Optimismus können wir uns mittlerweile ein bisschen schenken. Wenn wir uns in der juristischen Ausbildung engagieren, dass da was Veränderungen gibt, da sehen wir seit 150 Jahren recht wenig Bewegung. Trotzdem wollten wir mal zeigen, sozusagen, dass die Studierenden da aktiv sind, dass wir sozusagen was gegen das aktuelle System haben, dass wir da auf jeden Fall Reformen für notwendig sehen. Und das vielleicht nochmal außerhalb von so einem geordneten Rahmen, wie beispielsweise in Gesprächen, zum Ausdruck bringen. Genau, das war eigentlich das, was wir einmal zum Ausdruck bringen wollten. Wie weiter jetzt die JUMICO drauf eingeht, dass das vielleicht wahrscheinlich nicht so viel sein wird, das war uns leider auch schon klar.
Ja, ich glaube, damit konnte man auch nicht rechnen, aber ihr habt so viel Aufwand betrieben, ihr hattet so schöne Schilder dabei, ihr habt euch ja vorher schon getroffen, glaube ich, am Tag vorher, um gemeinsam Schilder zu basteln. Und also ich bin ehrlich, ich hatte schon so ein bisschen die Erwartungshaltung, da wir ja direkt gegenüber vom Ein- und Ausgang standen und Sophie Damen von Jureform hat ja auch wirklich jeden, der rauskam, persönlich anmoderiert. Ich hatte schon die Erwartung, dass ja ein bisschen Resonanz da ist. Wie war denn euer persönliches Fazit? Wie war es dann wirklich? Und wart ihr zufrieden mit dem Ergebnis, mit der Resonanz und vielleicht auch mit den Teilnehmerzahlen, Emilia?
Also ganz ehrlich, es war ziemlich ernüchternd. Ich glaube, so Hochzeiten der Demo waren wir vielleicht 40 TeilnehmerInnen. Natürlich, die hat sich über ein paar Stunden gezogen. Das heißt, es gab ein paar Leute, die am Anfang da waren, ein paar, die am Ende da waren. Die wenigsten sind die ganze Zeit übergeblieben, wir schon. Und gerade wenn man das halt mal mit der ersten Demo vergleicht, die ja auch in Berlin war, wir hatten eigentlich die gleichen Voraussetzungen, da waren wir halt zeitweise über 100 Leute. Und ja, das Wetter hat uns halt einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber es hätte trotzdem mehr sein können. Und rückblickend muss ich sagen, immerhin haben wir ein paar JustizministerInnen und StaatssekretärInnen vors Mikro bekommen. Und das Thema JuristInnen-Ausbildung steht erneut auf der Tagesordnung der Frühjahrs-JUMICO.
Ich glaube auch, also es ist, man hat ja schon was erreicht. Ich gebe zu, das Wetter war wirklich ätzend, aber im Grunde genommen gibt es kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. So wie ich sie an dem Tag getragen habe. Ich habe völlig die falsche Wahl getroffen, deswegen war mir auch so kalt. Ich habe mich aber trotzdem wirklich ein bisschen über die Teilnehmerzahl gewundert, weil wenn man das Thema Juristenausbildung auf den Plattformen so ein bisschen verfolgt, sind wahnsinnig viele Studierende super laut. Da wird viel gepostet, da wird viel kommentiert, es gibt viel Kritik. Und ja, es hat geregnet, aber man hätte auch da vor Ort laut sein können und nicht nur zu Hause vom Sofa aus was kommentieren. Frederik, was glaubst du, woran es gelegen hat? Das kann ja eigentlich nicht nur das Wetter gewesen sein. Glaubst du, es gibt immer eine gewisse Diskrepanz zwischen vorhandener Unzufriedenheit und dem an den Tag legen notwendiger Aktivität? Was glaubst du, woran lag's?
Ich würde sagen, das auf jeden Fall. Wir sehen es natürlich auch auf Social Media, sind immer recht viel aktiv, aber auf der anderen Seite dann bei der Demo waren recht wenig Leute da leider. Ich glaube, das liegt auch daran, dass natürlich Jura jetzt nicht der Ort ist, wo die großen Revolutionäre herrschen. Also das auch bei den Studierenden merkt man es ja manchmal, dass da eher so ein gemächlicheres Stimmungsbild ist. Deswegen glaube ich, das wäre vielleicht auch so ein Aspekt, dass so eine Demo für einige nicht so richtig ansprechend ist, wobei ich sagen würde, dass unsere Demo da doch schon recht viel macht, weil wir verschiedene SpeakerInnen ranholen, um sozusagen wirklich sehr viele verschiedene Perspektiven auf die juristische Ausbildung sozusagen zu haben, wo man, glaube ich, als normaler Studierender auf jeden Fall noch was lernen könnte. Und ein anderer Aspekt, der vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch ist, warum so wenig aufgetaucht sind, wir haben jetzt dieses Mal für eine bessere juristische Ausbildung demonstriert und hatten kein großes Thema konkret. Bei der letzten Demo im Frühjahr letztes Jahr hatten wir die Streichung der Ruhetage, die da sehr stark durch die Medien gegangen ist und wo wir auch eine Petition gestartet hatten, dass sie sozusagen rückgängig gemacht wird. Und da gab es natürlich dann viel mehr Menschen, die sich wirklich konkret wussten, dafür, das möchten wir nicht. Vielleicht war das auch so ein bisschen Aspekt, wo wir sagen müssen, da haben sich die Leute gesagt, ja, wir möchten eine bessere juristische Ausbildung, aber wo genau wir die Ausbildung Verbesserungen möchten. Vielleicht hat es da auch ein paar Leute sozusagen abgeschreckt, beziehungsweise nicht, war die Attraktivität für die nicht groß genug.
Das ist ein Punkt, da habe ich noch gar nie drüber nachgedacht. Klar. Und für etwas zu demonstrieren, allgemein für Verbesserung, spricht vielleicht tatsächlich nicht so an, wie zu sagen, wir sind gegen genau das. Mag sein, aber es gibt ja regelmäßig wieder eine neue Jumiko, da kann man ja dann wieder was auf die Beine stellen. Ich persönlich war vor Ort wirklich enttäuscht von den Landesjustizministern und Ministerinnen. Wie gesagt, die wurden alle persönlich über Lautsprecher anmoderiert. Ich habe das so gefeiert, wie Sophie vorbereitet war. Ich habe die aus der Entfernung nicht immer alle sofort erkannt. Sophie immer auf Zack. Die verließen kaum den Veranstaltungsraum, das Krematorium. Ich finde das immer noch absurd mit dem Krematorium. Und wurden schon anmoderiert und angesprochen und gebeten, sich doch 1-2 Minuten zu uns dazuzustellen. Und obwohl wir alle nicht zu übersehen waren, hat sich kaum jemand diese 1, 2, 3 Minuten Zeit genommen. Fand ich persönlich ein bisschen schade. Ich glaube, es waren am Ende 3, die dann doch kurz vorbeigeguckt haben. Emilia, oder? 3?
Ja, genau. Also ich glaube, das waren Hessen, Brandenburg und der sächsische Staatssekretär. Und gerade wenn man das mit der ersten Demo vergleicht, da hatten wir gefühlt mehr Personen und da haben wir auch unseren Bundesjustizminister Marco Buschmann vors Mikrofon bekommen. Der hat sich dieses Mal auch nicht getraut.
Nee, der ist ziemlich schnell auch Richtung Fahrdienst verschwunden. Ich glaube, er hatte aber auch keinen Mantel an. Der ist auch ziemlich geflitzt durch das kalte, regnerische Wetter. Ich fand's trotzdem schade, weil man hat genau gesehen, die Demo wurde wahrgenommen. Und man ist trotzdem geflitzt. Immerhin 3 waren da. Die Aussagen haben mich aber auch nicht so glücklich gemacht. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. 2 fand ich ganz okay. Einen Kommentar fand ich unsäglich. Da wurde direkt zu Sophie gesagt, seid doch nicht so aggressiv, seid mal zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt. Ihr bekommt ja jetzt das E-Examen. Und dann dachte ich, wow. Das finde ich schon bemerkenswert. Aggressiv war da gar nichts. Im Gegenteil, es war eine total gelöste, lockere, fröhliche Stimmung, sehr engagiert. Da war überhaupt nichts aggressiv. Und ich fand die Krönung dann die Aussage, ach übrigens, wenn ihr aber dann fertig seid mit der Juristenausbildung, dann werdet doch bitte alle bei uns Richter und Richterin. Wir brauchen nämlich Richternachwuchs. Ich will da jetzt gar nicht nochmal so nachtreten, aber das fand ich schon bemerkenswert und ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, als wäre das E-Examen eine große Errungenschaft. Ja, also es ist einfach überfällig und es ist absurd, wenn man die tatsächliche Wirklichkeit sich anschaut. Egal ob im Richterberuf, im Anwaltsberuf, da schreibt doch keiner mehr einen Schriftsatz per Hand. Also das E-Examen war also längst überfällig. Lasst uns mal lieber auf das schauen, was ihr inzwischen erreicht habt. Dann müssen wir da nicht noch mal so nachtreten und klären, ob ihr damit eigentlich schon zufrieden seid oder was noch fehlt. Frederik, was hat sich denn seit November getan? Ich verfolge das ja auch ein bisschen. Bisschen News gibt es ja zu verkünden.
Ja, das auf jeden Fall. Wie du schon angekündigt hast, sind jetzt seit diesem Jahr einige, kann man in einigen Bundesländern jetzt E-Examen schreiben, aber das müssen wir auch irgendwie sagen, nicht alle. Und es gibt, glaube ich, irgendwie Leute, die sagen 2026, es gibt auch einige, die sagen, ja, wir machen erstmal das zweite und gucken dann später. Also selbst da ist auch noch deutliches Ausbaupotenzial. Aber wo wir auch recht viele gute Nachrichten haben, würde ich sagen, ist endlich beim integrierten Bachelor. Da haben sich die Ministerien und die Hochschulen jetzt ja sehr lange gegen gewehrt, aber wir sehen jetzt wirklich, dass so nach und nach, beispielsweise in NRW, jetzt auch in Thüringen, gibt es nach und nach Gesetzentwürfe, dass sozusagen da, dass hoffentlich dieses Jahr schon alles in trockenen Tüchern ist. Genau, und ich denke, es gibt noch so einige andere Sachen, beispielsweise in Bremen, aber ich glaube, da kann Emil ja besser was zu sagen.
Ja, genau, also in Bremen dürfen wir jetzt mehr Hilfsmittel im Examen verwenden, was erstmal total cool ist. Also wir dürfen unbegrenzt kommentieren und unbegrenzt Post-its dran machen. Aber beim gleichen Gespräch haben wir noch eine andere Errungenschaft erreicht. Und ich glaube, das ist Freddys und mein Highlight, das zählen wir immer wieder auf. Bremen darf jetzt endlich auf liniertem Papier im Examen schreiben. Vorher musste man auf Blankopapier schreiben. Also kein Scheiß, für sowas muss man noch kämpfen. Es ist komplett absurd, wenn man über Reformen spricht und dann sitzt man so in dem Gespräch mit dem Prüfungsamt und bettet darum, dass man auf bitte, bitte liniertes Papier gestellt bekommt. Also es gibt so viele Änderungen, die überfällig sind und ja, es tut sich halt was, aber halt ganz, ganz langsam in kleinen Schritten mit sehr viel Aufwand und von einer Reform kann man da überhaupt noch nicht sprechen.
Ich dachte eben kurz, du veräppelst mich. Das ist doch... Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt was Absurderes gehört habe. Also bei mir war es auch so, kein liniertes Papier. Mir war das wurscht. De facto bin ich aber nicht in der Lage, waagrecht korrekt, also schön übersichtlich zu schreiben. Ich habe immer einen Hang nach rechts unten, also immer zur rechten Seite hin. Ja, also alle meine Examensklausuren waren komplett schräg geschrieben. Und da denke ich, warum muss man für sowas wirklich kämpfen? Es ist doch vielleicht auch für die Korrektoren und Korrektorinnen angenehmer, wenn ich nicht immer so schräg beschmierte Blätter da auf dem Stapel habe. Das finde ich ziemlich absurd. Und was ich persönlich übrigens auch absurd finde, ist, dass man für Grifftabellen oder Post-its, habe ich mit einigen Studierenden gesprochen, es gab, ich weiß leider nicht mehr wo, ist auch schon ein bisschen her, es gab einige Bundesländer, da waren Grifftabellen erst erlaubt, dann nicht mehr. Dann wurde währenddessen auch nochmal geändert, welche Paragraphenketten du dir rein kommentieren kannst. Das wurde dann auch wieder geändert. Und ganz ehrlich, dann radiere mal deine Paragraphenketten auf diesen dünnen Loseblatt-Dings da. Ach Gott, habe ich mich so aufgeregt, weil ich denke, das ist doch kein echter Vorteil im Examen, wenn alle einfach sich blöde Grifftabellen dran machen können, das verbietet mir doch hinter im Job auch keiner. Abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht auf Papier die Gesetze nachlese, sondern schön auch die Suchfunktion natürlich nutze, wenn ich was brauche. Ihr merkt, da fehlen mir die Worte. Ich verstehe nicht, warum man eine Prüfung wie das erste und zweite Examen mit so unnötigen Kinkerlitzchen einfach noch erschweren muss. Wo ist das Problem mit einer Grifftabelle? Wo ist das Problem? Ich verstehe es einfach nicht. Also ich orakel jetzt mal. Ich gehe mal davon aus, euch gehen diese kleineren Änderungen noch nicht weit genug. Deswegen würde ich sagen, ich gebe jetzt mal die Wunschfee. Frederik, wenn du drei Wünsche frei hättest, was sich zeitnah ändern müsste am Studium, was wäre das?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass unser Studium kritischer sein muss. Da gab es ja in letzter Zeit durch so einen Reader, der veröffentlicht wurde, recht viel Aufmerksamkeit auch für das Thema. Aber ich denke, dass das wird noch nicht gut genug umgesetzt. Wir haben ja neuerdings im Teams A, dass NS und SED-Unrecht behandelt werden muss und auch allgemein eine kritische Auseinandersetzung mit dem Recht stattfinden muss. Und ich glaube, da fehlt es gerade besonders an den Hochschulen noch so an dem Willen, das zu ändern und sozusagen da mehr kritisches Denken zu fordern, wo ich sagen würde, das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall jetzt brauchen. Und das brauchen wir auch in nächster Zeit, weil wir sehen, mit dem Extremismus, der weiter auf dem Vormarsch ist in Deutschland und in Europa, brauchen wir sozusagen JuristInnen, die sich kritisch mit dem Recht auseinandersetzen. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, mein erster Wunsch, ein kritischeres Jurastudium. Als nächstes würde ich sagen, dass wir als JuristInnen, also in der juristischen Ausbildung auch diverser werden sollten. Wir sollten, wie wir es auch bei unserer Zwischentagung schon beschlossen haben, wir sollten wirklich mehr Schichten repräsentieren, und dadurch mehr Meinung in der juristischen Ausbildung auch zulassen und das auch dann sozusagen irgendwie nachher auf der Richterbank und so da auch ein bisschen Diversität mehr zu haben, wo sich ja mittlerweile recht viele einig sind, dass wir das brauchen. Aber so der Schritt dahin, dass wir das auch wirklich fördern mit, irgendwie da fängt es natürlich auch schon an mit BAföG und so, das fehlt gerade aktuell noch total, finde ich. Und der dritte Wunsch, den ich hätte, wäre, glaube ich, auch ein lebensnäheres Studium, dass wir da ein bisschen mehr Praxis reinbringen. Wir haben es gerade schon gesagt, mit auf Papier schreiben, statt dem E-Examen, was ja auch dann, also nur weil es jetzt das E-Examen in der staatlichen Pflichtfachprüfung gibt, müssen wir in der Uni trotzdem noch immer auf Papier schreiben, mit irgendwelchen Gesetzestexten, ausschließlich analog. Irgendwie, wenn wir Kommentare haben, im Zweiten sind die auch dann alle noch analog. Und da fehlt so ein bisschen, finde ich, dass wir mal ein bisschen an diese Lebensrealität kommen. Und da sehe ich auch besonders die Gefahr, dass wir in den nächsten Jahren da sogar noch Rückschritte machen, weil viele Universitäten jetzt Geld einsparen müssen. Und was ist das Erste, wo sie einsparen? Die Bücher stehen schon im Regal. Die schmeißt man nicht weg, die kosten nichts mehr. Aber die Datenbanken, die kosten regelmäßig Geld. Und da sehen wir jetzt gerade, wie viele Universitäten auch schon anfangen, erste Datenbanken zu streichen, irgendwelche Fernzugriffe zu streichen. Und das wäre etwas, wo wir auf jeden Fall komplett in die gegensätzliche Richtung müssen mit unserer juristischen Ausbildung, um wirklich das zu erreichen, wo wir eigentlich hinwollen, dass man nach Studium und Referendariat wirklich irgendwie auch in der Praxis gut ankommen kann und da gut arbeiten kann. Das wären also meine drei Wünsche: kritischeres Studium, diverseres Studium und lebensnäheres Studium auf jeden Fall.
Das mit den Online-Zugängen hatte ich auch irgendwo gelesen. Wahrscheinlich habe ich es bei euch gelesen, irgendwie auf Social Media. Und da dachte ich, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wir hinken sowieso in der Rechtsbranche, gerade in der Justiz, mit Digitalisierung echt noch ein bisschen hinterher, gerade im internationalen Vergleich. Und jetzt im Jurastudium zurück zum Papier. Kannst du dir nicht ausdenken. Wäre es nicht so traurig, wäre es eigentlich lustig. Aber es ist eigentlich einfach nur traurig. Und das hat mit der Juristenwirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Ich schreibe ja auch einen Kommentar mit zum Berufsrecht. Das ist gar kein Buch mehr. Das ist ein Online-Kommentar. Selbstverständlich. Ganz ehrlich, ich will ja auch das, was ich sonst auch nutze, nämlich online suchen, digital suchen. Es spart alles so viel Zeit. Wir digitalisieren alles und jetzt kriegt ihr keine Zugänge mehr. Finde ich, auch das bemerkenswert. Emilia, gleiches Recht für alle. Du hast natürlich auch drei Wünsche.
Ja, dann wäre mein erster Wunsch erstmal irgendwie der Elefant im Raum, der integrierte Bachelor an allen Hochschulen. Also es wird Zeit, dass wir endlich mal die Leistungen, die im Studium erbracht werden, honorieren und auch schon anrechnen und eigentlich das machen, was in anderen Studiengängen gemacht wird und dafür einen Zwischenabschluss verleihen und nicht ausschließlich auf das Examen abstellen. Dann würde ich mir noch wünschen, dass im Studium viel mehr Fokus auf Methodik und Systematik gelegt wird, statt auf stumpfes Auswendiglernen von vorgefertigten Meinungen, weil wir so selbstverständlich keine selbstständig denkenden und kritischen JuristInnen ausbilden können. Und mein dritter Wunsch wäre eine Reform der Lehre. Ich bin es so leid, dass Profs vor einem Hörsaal mit 500 Leuten stehen und einfach stumpf ihre Folien ablesen. Also wenn sie überhaupt Folien haben, das muss man ja auch dazu sagen. Also ganz ehrlich, wir müssten einfach nur mal auf andere Fachdisziplinen schauen und gucken, was es da für Formate gibt. da gibt es aktivierende Lehre und innovative Lehrkonzepte und da wird super viel rumexperimentiert und wir machen das Gleiche, was wir seit 150 Jahren machen.
Aber das sind ja letztlich alles keine großen, weit hergeholten Wünsche. Ich fand die jetzt alle ehrlich gesagt sehr bescheiden und sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und ich kann mich allen Wünschen eigentlich nur anschließen. Und gerade was Frederik vorhin gesagt hat, dass wir rechtsstaatliche, demokratische Werte auch mehr im Studium vermitteln müssen, finde ich gerade jetzt tatsächlich auch sehr wichtig. Und das wird auch in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren. Und ich habe dazu ein ganz spannendes Gespräch geführt. Den kennt ihr bestimmt auch, mit Dr. Arnim Rosenbach. Der war ja auch Teil der Videokampagne von Jureform. Und der setzt sich mit seiner Lege Artis Academy ja auch dafür ein, dass nicht nur die juristische Methode beigebracht wird, sondern auch letztlich ethische, demokratische, rechtsstaatliche Werte von den künftigen Juristen verinnerlicht sind. Finde ich auch super, super wichtig. Die Folge, die verlinke ich mal in den Shownotes. Und Arnim zum Beispiel setzt sich auch dafür ein, dass weniger Stoff verpflichtend ist für das Examen. Und das ist auch ein Punkt, das kann ich auch nur unterstreichen, weil ich glaube, dass wir bei mir ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber dass wir vor dem Examen so in dieser Masse an Stoff ertrinken, dass du absolut den Überblick verlierst und dich so darauf fokussierst, was musst du alles auswendig lernen an Definitionen, bla bla blub. Das hat aber mit der beruflichen Wirklichkeit hinterher gar nichts zu tun. Und deswegen kommt es ein bisschen, genau das, was Arnim sagt, die juristische Methode zu kurz. Du wirst gar nicht in die Lage versetzt, mit Rechtsgebieten umzugehen oder mit Gesetzen, die du nicht kennst, weil du einfach so ertrinkst in dieser Masse an Stoff. Emilia, weil du es gerade sagtest, Bachelor, ich hatte jetzt von ziemlich vielen Bundesländern gehört, dass er da ist oder kommt. Wie ist denn da so die Quote inzwischen? Hast du einen Überblick?
Also aktuell sieht es relativ gut aus. Viele haben es schon angekündigt oder führen den gerade ein. Und ich glaube, wo es aktuell noch überhaupt keine Bewegung gibt, ist in Baden-Württemberg und Bayern. Aber vielleicht kann Frederik dazu auch mehr sagen.
Ja, genau. Also wir waren letztens auch zusammen mit dem Landesstudierendenrat Rechtswissenschaften Bayern im Justizministerium von Bayern. Da war der Justizminister auch dabei und da hatten wir doch sehr ernüchternde Ergebnisse, was sozusagen der integrierte Bachelor angeht. Also, dass er wirklich, die Argumente waren jetzt, die er genannt hatte, waren jetzt nicht irgendwie schlagkräftig. Es waren die gleichen Argumente, es gibt keinen Arbeitsmarkt, das sind ja alles nur halbgare JuristInnen und so. Also die Argumente, die wir seit 5 bis 10 Jahren austauschen, wo schon bei allen gesagt wurde, die sind schon, die gelten nicht mehr oder die gelten nie. Die können, also das ist nichts Ernstzunehmendes. Aber er hat sie trotzdem die ganze Zeit vorgetragen. Wir konnten selbst mit psychischem Druck haben wir bei ihm gar nicht mehr anfangen können, weil er da sowieso irgendwie gesagt hat, dass alle verweichlich sind, aber dann auch irgendwie mit Fachkräftemangel, meinte er dann auch nur, also da hatte er dann gar nichts mehr drauf zu sagen, aber das so halbgare Leute bringen ja auch nichts und das, also da sehe ich in Bayern und Baden-Württemberg gerade echt wenig Bewegung und ich verstehe nicht warum, weil es echt nicht, der integrierte Bachelor ist echt nicht der riesige Schritt, der jetzt irgendwie da gemacht wird und die Argumente, die konnte ich halt echt nicht nachvollziehen. Wir waren wirklich, glaube ich, mit 4, 5 Leuten da und wir waren alle nachher, also die Kinnladen waren unten und die kamen so schnell auch nicht mehr hoch.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ganz ehrlich, als das so aufkam, das ist ja nur auch schon ewig hier, mit dem integrierten Bachelor habe ich mir auch gedacht, so ja, ich weiß gar nicht recht. Also ich war neutral, ich war nicht dafür, ich war nicht dagegen, ich hatte das Thema einfach noch nicht durchdacht. Und es ist schon klar, dass du natürlich mit dem integrierten Bachelor niemals Richter oder Anwalt werden kannst. Aber es gibt ja eine Fülle von Jobs, wo der vielleicht durchaus von Vorteil sehen kann. Und der Punkt, an dem ich mich dafür entschieden habe, absolut pro Bachelor zu sein, war der Moment, in dem ich mich nochmal zurückversetzt habe in meine eigene Präexamenszeit. Für mich wäre das psychologisch einfach schon eine Entlastung gewesen. Und was wäre denn so schlimm dran, den wie viele andere Bundesländer jetzt auch einzuführen? Weil dann hätte jeder Examenskandidat, jede Examenskandidatin einfach schon mal was in der Hinterhand. Weil wenn das eben zweimal schief läuft, jetzt mal unterstellt, du hast eben nicht einen Freischuss, läuft zweimal schief, dann bist du wieder bei Abi. Und das, obwohl du ja Wissen erworben hast, das dir auch keiner mehr nehmen kann. Und deswegen verstehe ich nicht, was so schwer dran ist, da einfach noch so einen Zwischenschritt einzubauen. Der tut keinem weh, eröffnet aber den Arbeitsmarkt unterhalb des Anwaltsberufs für juristische Berufe. Es gibt so viele Dinge, die man damit auch machen könnte. Klar, nicht Anwalt, nicht Richter. Ich verstehe aber nicht, wo das Problem ist. Nur es wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, dass wieder mal Bayern dabei ist. Die machen ja so gern Dinge einfach mal nicht. So wie auch beim Gendern. Und soweit ich das Ganze verfolgt habe, ich habe es natürlich auch nicht in allen Bundesländern parat, unter anderem dank Guido wird der Bachelor in Sachsen-Anhalt kommen oder ist schon da. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel. Wie geht's jetzt weiter? Es ist ja nicht mehr lang hin bis zur nächsten Jumiko. Die steht schon vor der Tür. Wann genau ist die? Und was habt ihr diesmal vor, Emilia? So wie ich euch kenne, irgendwas wird ja wieder laufen.
Ja, genau. Also die nächste Jumiko findet am 5. und 6. Juni in Hannover statt. Und am 5. sind wir wieder gemeinsam mit Jureform vor Ort und demonstrieren für eine bessere juristische Ausbildung. Ja, erstmal für eine bessere Ausbildung, nicht gegen etwas. Aber wir haben natürlich auch konkrete Forderungen. Und diesmal bereiten wir wieder was vor. Wir möchten da hoffentlich mit mehr als 40 Leuten stehen. Und am Abend davor wird es auch wieder ein gemeinsames Plakatewahlen geben für alle, die Lust haben und noch Schilder brauchen.
Finde ich eine schöne Idee und ganz ehrlich, es macht einfach auch Spaß mit euch, da Zeit zu verbringen, sich vorzubereiten. Ich bin leider in diesem Jahr auf einer Konferenz, sonst würde ich auch wieder vor Ort sein. Ist ja auch ein Katzensprung nach Hannover. Die Bahnverbindung ist relativ gut. Also das heißt, man muss ja nicht aus Hannover kommen, um euch da vor Ort zu unterstützen. Heißt, Frederik, wie kann man euch unterstützen? Wie kann man sich beteiligen in Hannover? Wo kriege ich Infos, wann ich wo sein muss?
Ja, auf jeden Fall, wie kann man uns unterstützen? Auf jeden Fall da sein. Schloss Herrenhausen am 5.6. Da findet die Jumiko statt. Wir werden da vor uns groß aufbauen. Genau, und Infos kriegt man auf jeden Fall auf unserer Instagram-Seite, auf der Instagram-Seite von Jureform. Da kann man auf jeden Fall sehen, wann sozusagen auf der Schildermal am Vorabend dasteht. Und wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen, der da ist. Genau.
Bei uns wird man das natürlich auch sehen auf Instagram. Ich werde mal gucken, ob wir vielleicht auf YouTube noch kurz was hinkriegen, ein paar Infos, damit keiner die Versammlung von euch dann anlässlich der Jumiko verpasst. Wir werden es teilen, wenn ihr Interesse habt. Guckt auf jeden Fall in die Shownotes, da ist auch eure Homepage verlinkt. Da sind auch alle Infos dann rechtzeitig verfügbar. Vielleicht nutzen wir die Chance jetzt einfach auch nochmal für einen Aufruf, Frederik. Rühr mal ordentlich die Werbetrommel. Warum müssen alle dabei sein? Warum müssen euch alle unterstützen?
Weil auf jeden Fall auch die juristische Ausbildung wieder auf der Tagesordnung steht. Die Jumiko wird wieder über das sprechen, was wir tagtäglich machen, Jura studieren. Da gibt es eine Vorstellung, da werden sozusagen, stellt der Koordinierungsausschuss, da sitzen die ganzen Ministerialbeamten drin, stellt vor, wie sie sich den Juristen, die Juristin der Zukunft vorstellen. Und wir möchten dazu natürlich dann auch vor der Tür einen Gegenentwurf darstellen. Wie muss der unserer Meinung nach darstellen? Weil auch wenn wir schon ein bisschen was gehört haben, wie sie sich das eventuell vorstellen, glaube ich, wird es doch deutliche Unterschiede zu dem geben, wie wir uns das Jurastudium vorstellen und wie ihr euch das hoffentlich auch vorstellt. Deswegen würden wir uns freuen, wenn einige von euch da sind und diejenigen, die nicht können, weil sie beispielsweise in München wohnen, was dann vielleicht auch mit einer guten Bahnverbindung nicht direkt nah dran ist, teilt unsere Inhalte gerne oder macht euch selbst am Tag selbst, am 5.6. lautstark für die juristische Ausbildung und sagt, was ihr da gerne ändern möchtet.
Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. So kann jeder was beitragen, egal wie weit weg. Und alle, die nah genug dran sind, fasst euch ein Herz und fahrt nach Hannover und unterstützt, damit sich wirklich was tut. Emilia, Frederik sagte eben schon, teilt es. Was können wir alle im Vorfeld beitragen? Werdet ihr rechtzeitig vorher auf Social Media was bekannt geben? Sollen wir das dann alle möglichst teilen, weiter verbreiten? Ab wann ist damit was zu rechnen, damit wir euch unterstützen können?
Ja, genau. Also wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann wird es auf jeden Fall überall schon Beiträge dazu geben. Und da würden wir uns einfach freuen, wenn ihr die teilt, wenn ihr euren Freundinnen und Bekannten Bescheid sagt. Weil ganz ehrlich, je mehr Leute davon wissen, desto besser und je größer die Reichweite ist. Und selbst wenn dann nicht alle Personen kommen, die das geteilt haben, dann erreicht es vielleicht Leute, die sich ein Herz fassen und dann doch hinkommen.
Das unbedingt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit mehr Menschen vor Ort natürlich auch den Druck erhöhen kann, dass der ein oder andere, die eine oder die andere diesmal stehen bleibt und euch ganz kurz das Ohr leiht. Weil ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob da eben 30 oder 40 Leute stehen oder think big, vielleicht 150 oder 200. Das wäre doch mal geil, wenn wir so eine Gruppe Menschen zusammenkriegen würden, dass man euch einfach nicht mehr übersehen kann. Ich nehme an, ihr habt wieder Mikros dabei, Flüstertüten und werdet wieder persönlich adressieren. Und dann ist es natürlich schwer, so eine große Menschengruppe dann einfach zu ignorieren. Apropos, weil wir gerade sagten, München war ein gutes Stichwort. Wenn ich es jetzt partout nicht schaffe, wird es bei euch wieder so eine Art kurze Livestreams geben? Das hattet ihr beim letzten Mal ja gemacht, Emilia. Da konnte man über euren Instagram-Account ja zumindest zugucken bei den Keynotes. Werdet ihr das auch wieder machen?
Genau, also wir haben die Reden alle gestreamt und dann auch im Nachhinein hochgeladen. Das heißt, alle, die Interesse haben, die Reden der ersten und zweiten Demo finden sich auf unserem Instagram-Account. Und das planen wir auf jeden Fall dieses Mal wieder, einfach damit man das Ganze mal dokumentiert hat.
Dann halten wir das doch auch nochmal fest. Um wie viel Uhr geht's denn los mit den Keynotes? Habt ihr da schon groben Überblick?
Aktuell noch nicht, weil wir da uns auch ein bisschen dran orientieren müssen, natürlich, wann sozusagen die Yumiko beginnt, wann sie endet, weil wir natürlich auch da stehen möchten, wenn die MinisterInnen gerade kommen oder gehen. Deswegen, das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, wird aber auf jeden Fall bei Instagram und auf unserer Website groß bekannt gegeben.
Ich werde das auch nochmal teilen und wenn ihr es nicht persönlich hinschafft, dann klickt euch bitte, bitte zumindest in die Livestreams rein, weil auch die werden ja auf Instagram stärker ausgespielt, wenn möglichst viele Zuschauer dabei sind. Jetzt waren wir schon beim Thema Beitragen, was wir alle beitragen können. Lasst uns doch mal ein bisschen auf euch gucken, Thema Beitragen. Ihr habt ganz viel schon beigetragen zur Arbeit der Bundesfachschaft und ohne euch Engagierte gäbe es ja die Bundesfachschaft gar nicht. Und ich weiß, ewig kann man diesen Job nicht machen, muss irgendwann weiterziehen. Das heißt, eure Vorgänger kannte ich ja auch schon. Ihr seid also immer wieder auf neue engagierte Studierende angewiesen, die eure wichtigen Aufgaben irgendwann übernehmen. Wie kann man bei euch mitmischen? Wie werde ich part of BRF, Frederik?
Zuerst, also der übliche Weg geht meistens darüber, dass man sich in den lokalen Fachschaften engagiert und sich da einbringt, dann sozusagen darüber mit auf unsere Tagung kommt, aber das muss man natürlich auch nicht. Man kann auch jederzeit sozusagen einfach mal dem Vorstand oder die Gremien anschreiben, ob sie sozusagen noch gerade Unterstützung brauchen. Da kann man jederzeit als Referent, als Referentin bei uns anfangen. Wir haben die verschiedenen Arbeitskreise, die Kommission für Klima im Recht, den Vorstand, wo man an allen möglichen Ecken unterstützen kann bei der Arbeit, die wir tagtäglich leisten. Und das wäre sozusagen immer, kann man gerne als ersten Schritt nutzen. Und dann natürlich haben wir unsere Bundesfachschaftentagung, wo dann die großen Wahlen stattfinden, wo der Vorstand gewählt wird, wo die Gremien besetzt werden. Und wenn man da sozusagen Interesse hat, kann man auch gerne noch immer auf uns zukommen. Da kriegt man auch immer mit, was sozusagen demnächst ansteht. Genau. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal reinschnuppern möchte. Einfach gerne mal kurz als Referentin, vielleicht auch nur bei einem Projekt dabei sein und das unterstützen, irgendeine Podiumsdiskussion oder so. Wir probieren da recht niedrigschwellig irgendwie Angebote zu schaffen, um möglichst viele Leute bei uns in den Verein zu holen und das Interesse zu wecken, damit wir unsere Interessenvertretungsarbeit auch die nächsten Jahre noch erfolgreich weitermachen können.
Ja, und das ist so wichtig. Und ich weiß, Engagement kostet immer Zeit, ist immer anstrengend, aber ich habe im Umgang mit euch festgestellt, dass man dafür auch wirklich was bekommt. Emilia, gerade wir beide haben uns ja ausgiebig schon drüber ausgetauscht. Ich habe dir mal gesagt, dass ich es echt abgefahren finde, wie du mal eben so eine Rede raushaust, eine Presseerklärung verfasst und auch einen Gesetzentwurf einfach zerpflückst, weil du bist in den Themen ja wirklich tief drin. Und ich bin ganz ehrlich, hätte ich im sechsten Semester nicht hinbekommen, auf gar keinen Fall. Kannst du das einfach oder sind das durchaus Soft Skills, die du dir quasi erst beim BFR angeeignet hast?
Oh, danke dir, aber ich kann dich auf jeden Fall beruhigen, das sind Skills, die ich erst mit der Zeit gelernt habe. Ich weiß zum Beispiel noch am Anfang des Amtsjahres hat Freddy mich gefragt, ob ich weiß, wie man eine PM schreibt und meine Antwort war nur, was ist eine PM? Inzwischen brauche ich für so ein Ding 20 Minuten und das geht mir so von der Hand und ich weiß ganz genau, was ich da machen muss. Das hat aber echt eine Weile gebraucht. Und auch wenn es darum geht, mit PolitikerInnen zu diskutieren oder Reden zu halten, da sehe ich bei mir so eine krasse Lernkurve, weil ich das einfach die ganze Zeit über gemacht habe. Und ich glaube, in diesem Jahr habe ich einfach so ein Bootcamp im Diskutieren durchlaufen, egal ob in Persona oder in Form von Stellungnahmen.
Ich glaube, das ist ein echter Mehrwert, etwas, was quasi der BFR dir zurückgibt, weil ich glaube, dass du damit ganz, ganz weit voraus bist im Vergleich zu Kommilitoninnen und Kommilitonen, die das eben nicht in ihrer Freizeit machen. Und ich glaube, dass es auch eine exzellente Vorbereitung schon ist fürs Referendariat, später für die Aktenvorträge, weil dich haut ja nichts mehr um. Ich habe dich ja erlebt schon, wenn du Vorträge hältst, du bist nicht nervös, bist total selbstbewusst, haust da deine Texte raus. Ich glaube, das ist was man im Studium eben gerade nicht lernt. Und deswegen ist das ein Softskill, den kann dir keiner mehr nehmen. Frederik, was würdest du sagen, hat dir dein Posten so an Zusatzskills gebracht? Verkaufen wir mal so ein bisschen die Vorzüge der Mitarbeit in der Bundesfachschaft.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wirklich alles organisieren, so ein bisschen wissen, wie läuft so ein Vereins ab, wie läuft so eine Mitgliederversammlung ab. Und sowas ist ja nicht nur, was der BRF macht, sondern das machen alle Parteien, das macht jeder Verein. Ihr habt ja auch eure Tagungen, eure Kammertagungen sozusagen. Und die laufen ja im Grundsatz alle ähnlich zumindest ab, dass da merkt man auf jeden Fall, dass man viel gelernt hat. Wie werden Anträge gestellt, Anträge formuliert? Das sind, glaube ich, Dinge, die wir gelernt haben. Zeitmanagement ist, glaube ich, auch so ein Ding. Wie viel Zeit habe ich, wann muss eine Aufgabe fertig gemacht werden, einfach ein bisschen auch Zuverlässigkeit irgendwie darüber noch bekommen haben und natürlich so die ganzen inhaltlichen Sachen wie mal Jura, die juristische Ausbildung und alles mal aus einer anderen Sicht zu lernen, so wie funktioniert eigentlich so ein Gesetzgebungsverfahren und auch irgendwie das Allgemeinwissen, also wie gehen da Lobbyisten rein, wie kriegen die da sozusagen ihre Meinung vertreten und natürlich, dass du und wie du auch schon gesagt hast, einfach so ein bisschen dieses freie Sprechen, die Meinung vertreten, auch gegenüber Leuten, die vielleicht irgendwie seit 30 Jahren VolljuristInnen sind und irgendwie ihre Meinung steinfest haben, aber trotzdem dazu sagen, ja, meine Meinung ist genauso viel wert und ich habe recht eigentlich. Das war beispielsweise im Gespräch mit dem bayerischen Justizminister auch so, wo er dann irgendwie, ich habe was gesagt und dann guckt er mich nur an und hat 3 Minuten geschwiegen, so nach dem Motto. Also ich denke, da wirklich einfach mal eine Durchsetzungskraft und irgendwie Argumentationsgabe habe ich da doch in diesen 1 bzw. 2 Jahren sehr gut und sehr stark gelernt.
Das denke ich auch, weil das ist etwas, was man im Studium ansonsten einfach nicht benötigt und deswegen auch nicht lernen kann. Ich glaube, ich sehe einen großen Vorteil bei euch beiden auch im Aufbauen eines Netzwerks. Also ihr habt jetzt schon ein Netzwerk, das ehrlich gesagt seinesgleichen sucht. Und ich glaube, dass ihr sowohl im Referendariat als auch beim Jobeinstieg davon noch richtig profitieren werdet. Von all dem, was ihr jetzt gelernt habt, von dem Netzwerk, quasi im BRF mitarbeiten, lohnt sich sozusagen doppelt. Und bei euch beiden habe ich immer noch den Eindruck und top, dass ihr wirklich Bock habt, das zu machen, was ihr da macht. Ihr seid immer mit so viel Freude und so viel Herzblut dabei und das strahlt ihr auch aus. Und zwar bei jedem einzelnen Projekt, das wir zusammen hatten. Und das waren ja jetzt einige, ehrlich gesagt, schon inzwischen. Ich kriege sie nicht mehr alle zusammen. Dafür waren es zu viele. Ich habe noch immer das Gefühl, wir wechseln uns gegenseitig ganz gut damit ab, uns gegenseitig Kampagnenvideos zu drehen und zu schicken. Jetzt in unserer Rechtsstaatskampagne war Emilia ja auch dabei. Und für mich bleibt da eigentlich nur die Frage, wann zum Henker macht ihr all das? Habt ihr überhaupt noch sowas wie Freizeit, Frederik?
Ja, also ich würde schon sagen, das ist mit sozusagen Uni. Ich habe nebenbei noch die Landesfachschaft NRW und dann irgendwie Arbeit vor Ort, irgendwie den Austausch vor Ort halten. Das ist schon recht viel auf jeden Fall. Und da muss man das, glaube ich, das Zeitmanagement, wie ich gerade schon gesagt habe, manchmal gut handhaben. Ich denke aber trotzdem, dass es auch, also dass wir genug Freizeit auf jeden Fall noch haben. Und ich würde auch die Arbeit im BRF, das ist im Zweifel ja auch auf der einen Seite Arbeit, aber auf der anderen Seite, wenn man mal eine Vorstandssitzung hatte, sitzt man nachher noch ein Stündchen nett zusammen und quatscht online. Und das ist ja, also ich würde sagen, auch das, was wir sozusagen machen, ist ja nicht nur Arbeit, sondern da ist auch sehr viel Freizeit, sehr viel Spaß dabei. Deswegen würde ich sagen, also da, auch wenn es manchmal viel ist, kriegt man das doch noch irgendwie alles unter einen Hut. Genau. Wobei ich manchmal so merke, dass ich in der Freizeit doch so ein bisschen denke, ich sitze doch irgendwie recht viel am Handy, wenn irgendjemand eine Nachricht schreibt oder so, da ist dann doch, denke ich mir, doch manchmal, da geht die Freizeit manchmal verloren. Aber ich glaube, da muss man sich möglichst stark selbst reflektieren, dass man irgendwie sagt, dann legt man das Handy mal weg. Aber ich denke, das hast du ja genauso.
Ja, das kenne ich auch. Und ich bin leider nicht so besonders gut drin, das Handy auf Seite zu legen, weil irgendwas ist ja immer. Ich finde es faszinierend und ich folge euch ja auf allen Kanälen, auf denen ihr seid, auch euch beiden persönlich. Und ich finde es immer echt krass, gerade bei Emilia. Es sieht immer alles mega busy aus. Ich gucke mir auch immer die Instagram-Stories an. Und ich habe immer das Gefühl, jede zweite Insta-Story, Emilia, von dir ist entweder am Bahnhof, aus dem Zug, auf dem Weg irgendwo hin. Und dann mache ich mir immer so ein bisschen den Spaß. Und natürlich werde ich es auch heute erwähnen, Emilia. Ich mache mir dann immer so, wir haben da so ein kleines Ding zu laufen. Ihr alle kennt ja den Waschbären mit dem Petro-Song. Und Emilia und ich sind sehr anfällig dafür, einen Ohrwurm zu kriegen. Und deswegen ist es mir immer ein großes, großes Vergnügen, Emilia die Fahrten mit irgendwelchen neuen Reels zu versüßen mit dem Waschbären. Und dann lege ich mir immer das Ei, dass ich selber den ganzen Tag den Ohrwurm im Kopf habe. Lange Rede, Emilia, bist du irgendwann auch mal daheim? Ich habe das Gefühl, wenn man dir folgt, du sitzt immer gerade irgendwo im Zug.
Ja, danke erstmal für den Ohrwurm. Ich habe es gerade vergessen. Ich war ihn gerade los. Ich habe mal nicht dran gedacht.
Das Geile ist, du brauchst ja nur die Hände heben und die Bewegung machen. Zapp, habe ich den Ohrwurm. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe gerade die Waschbärbewegung über die Videokachel gemacht und Emilia musste gleich wieder lachen. Ich hab dich. Hab ich dich.
Ja. Ich war jetzt aber tatsächlich mal fast 2 Wochen am Stück nicht unterwegs und das hat sich total komisch angefühlt. Ich wusste gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte. Also ich habe meine Hausarbeit geschrieben, aber es war komisch. Aber man muss ganz ehrlich sagen, viel unserer Arbeit findet ja auch einfach online statt. Also ich habe super viele Videokonferenzen. Freddy sehe ich zwischenzeitlich fast täglich, egal ob in Präsenz oder online. Das heißt, selbst wenn ich daheim bin, hört die Arbeit nicht unbedingt auf.
Ja, das ist klar. Fand ich übrigens ein gutes Statement. Ich war 2 Wochen zu Hause, ich hatte überhaupt nichts zu tun. Kurz vor Langeweile, naja, habe ich halt Hausarbeit geschrieben. Das ist sehr schön, finde ich auch gut. Hausarbeit ist nicht Freizeitbereich, aber ich würde jetzt gerne noch ein bisschen in Freizeitbereich gucken. Kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den 3 Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsunis, Lieblingsbundesländer, Lieblingsjustizminister. Und das Schöne ist, 2 Gäste, 2x 3 Ls. Emilia, für dich habe ich die folgenden. Dein Lieblingsrechtsgebiet.
Also ich glaube, dafür werden mich einige hassen, aber wahrscheinlich Sachenrecht oder Verwaltungsrecht.
Okay. Das finde ich, weiß nicht, ob jemals jemand auf diese Frage Sachenrecht geantwortet hat. Ich hab's gehasst. Ich hab's so hart gehasst. Gut. Aber das Gute ist ja, wir brauchen ja Menschen, die Sachenrecht lieben, damit es genug Anwälte gibt, die das nicht machen müssen. Also von daher, bleib bei deiner Liebe zum Sachenrecht. Emilia, du bist so viel unterwegs. Hast du eine Lieblingsstadt? Ich orakel mal, es wird nicht Hannover sein, wahrscheinlich auch, wenn du demnächst da bist.
Nee, es ist tatsächlich nicht Hannover. Ich würde ganz klassisch, glaube ich, sagen Hamburg oder Berlin. Also ich habe irgendwie meine Liebe für Großstädte entdeckt. Mir gibt es so viel zu tun. Hamburg ist super schön, ist am Wasser und in Berlin ist einfach immer irgendwas los.
Das ist so. Und ich würde diese Frage für Deutschland genau so beantworten. Ich habe 15 Jahre in Hamburg gelebt, jetzt, ich weiß gar nicht, 7 oder 8 in Berlin. Ich finde auch, das sind die beiden Top-Städte. Wobei Bremen auch super schön ist. Also da bin ich ehrlich gesagt auch ganz gern. So zum Abschluss, und du darfst aussuchen, ob fachlich oder Unterhaltung, hast du ein Lieblingsbuch?
Mein absolutes Lieblingsbuch ist Eine kurze Geschichte der Menschheit von Harari. Da geht es wirklich um jedes Thema und man nimmt total viel mit und lernt Dinge, die man in irgendwelchen Gesprächen einbringen kann. Also ich finde das Buch total super und ich kann es jedem empfehlen.
Das merke ich mir mal, das fehlt tatsächlich in meinem Bücherregal. Das klingt ganz gut. Vielleicht muss ich da auch mal reinschmökern. Frederik, für dich habe ich die folgenden 3 Ls. Dein Lieblingsmoment bei der Bundesfachschaft. Gibt es da einen?
Ja, das ist sogar ein Moment.
Nicht das mit dem linierten Papier.
Nee, das war auch sehr interessant auf jeden Fall, aber nicht mein Lieblingsmoment. Das war aber ein anderer Moment, den du sogar schon angesprochen hattest. Der Besuch im Landtag von Sachsen-Anhalt. Die haben da eine Anhörung gemacht. Das war der Wissenschafts- und der Rechtsausschuss. Und ich dachte halt, es wird so eine Anhörung, also ich hatte eine Stellungnahme hingeschickt irgendwie und dann ging es so, hatten wir auch 5 Minuten Redezeit, habe ich irgendwie ein bisschen was vorbereitet, was ich so sagen möchte. Und ich dachte halt, gut, dann geht's halt irgendwie in irgendeinen stickigen Ausschusssaal. Man sagt da kurz seine 5 Minuten, dann reden alle anderen, hier gibt's am Ende nochmal so ein bisschen Fragerunde, da kriegt jeder noch 1-2 Fragen gestellt und dann hat sich das innerhalb von 3 Stunden, kann ich mir noch ein bisschen Magdeburg angucken. Kommen wir da rein und gucken so dann auf diesen Plan, da gibt's ja den Plan, findet welcher Ausschuss statt. Gucke ich, okay, Anhörung zur juristischen Ausbildung oder Fachgespräch hieß es, Plenarsaal. Dachte ich mir schon, okay, dann gehen wir in den Plenarsaal. Sind wir reingekommen, haben wir uns dann hinten hingesetzt. Ich habe mich extra vor dem Mikro gesetzt, weil ich mir dachte, okay, dann kannst du direkt da vom Platz aus reden, alles super. Und dann am Ende auch die Fragen beantworten, das klappt dann alles. Und dann kam sozusagen der Ausschussmitarbeiter rein und meinte, ja, genau, und Ihre Rede halten Sie dann hier vorne, waren am Rednerpult wirklich. Und ja, also dann sitzen ja die ganzen Fraktionen da und die Justizministerin und der Wissenschaftsminister sind auch da, die sitzen dann hinter ihnen, genau. Und wir machen es diesmal nicht so, dass wir am Ende eine Fragerunde machen, sondern wir haben uns jetzt entschieden, das machen wir manchmal so, dass nach jedem Redner, jeder Rednerin haben die Fraktionen Zeit, Fragen zu stellen. Ich war zum Glück nicht der Erste, deswegen konnte ich meine Rede noch so ein bisschen ausführlicher machen, weil darauf war ich ja offensichtlich nicht vorbereitet und bin dann nach vorne gegangen, habe meine 5 Minuten gehalten, wurde auch noch vom Ausschussvorsitzenden etwas ermahnt, dass ich leicht überzogen habe, was aber am Ende auch kein Problem war, weil ich danach sage und schreibe 55 Minuten vorne stand, weil da noch 50 Minuten Fragen gestellt wurden. Und das war wirklich mein Lieblingsmoment, weil es doch irgendwie war sehr überfordernd. Ich habe auch wirklich dann in unsere Gruppe geschrieben, ich muss gleich am Rednerpult stehen. Und dann meinte ein anderes Vorstandsmitglied, nein, du darfst. Aber das war wirklich so mein Lieblingsmoment irgendwie, den ich im DRF hatte, weil es doch irgendwie sehr eindrucksvoll dann war, irgendwie dann in die Ausschusssitzung auch irgendwie 6 Stunden oder so. Dann konnte ich mir Magdeburg nicht mehr angucken. Aber das ganze Fachgespräch war einfach ein Erlebnis für sich, würde ich sagen.
Das glaube ich. Ich kann das so gut nachempfinden. Also erstmal dieser kurze Schock. Weil du bist ja nicht drauf eingerichtet. Ne? Du denkst ja, ich sitze da hinten wieder am Tischchen, so wie sonst auch. Und dann hoffen wir mal, dass ich überhaupt meine 5 Minuten loswerde. Fragen kommen dann wahrscheinlich sowieso nicht. Weil ihr habt ja durchaus auch andere Erfahrungen gemacht, ne? Dass ihr extra eingeladen werdet und dann habt ihr kaum Zeit und man hört euch gar nicht wirklich zu. Ich kenne übrigens den Plenarsaal, weil ich mir in ein paar Bundesländern, die etwas brisant sind, ganz gern die Debatten angucke. Und das kann man in aller Regel. Hätte mich auch echt, das hätte mich nervös gemacht an deiner Stelle. Aber wie cool ist das denn? Und du hast es ja offensichtlich gut hingekriegt und dann noch 50 Minuten Fragen. Das wäre auch mein Lieblingsmoment. Finde ich phänomenal. Und was für eine schöne Wertschätzung für eure Arbeit, dass man da wirklich mal zuhört und interessiert ist und Nachfragen stellt. Weil wie gesagt, ich habe von euch auch schon andere Geschichten gehört. Dann wird man extra hinzitiert und dann Verspätung, man muss warten und am Ende hat keiner mehr Zeit und Lust, dir zuzuhören. Finde ich super. So, wenn du jetzt nicht gerade im Plenarsaal am Rednerpult stehst und Vorträge hältst, was machst du in der Freizeit? Hast du ein Lieblingshobby?
Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein Hobby, was mir in der Schule ein bisschen aufgezwungen wurde, und zwar joggen gehen. Ich hatte damals in der Schule Sportleistungskurs und da musste man sozusagen eine praktische Prüfung machen, 5 Kilometer laufen. Und ich habe es gehasst. Ich wollte immer Geschichts-LK, aber dann, als ich Sport-LK habe, musste ich mir das halt angewöhnen und deswegen habe ich gehasst. Aber dann habe ich es irgendwie nach der Schule weitergemacht, weil ich damit angefangen habe. Und jetzt ist es wirklich, wo du sagst, mit Freizeit und irgendwie den Ausgleich, und da schaffe ich mir super den Ausgleich durch, dass ich irgendwie zu jeder Uhrzeit meinen Kopf frei kriege und dann einfach mal joggen gehe. Das ist es auf jeden Fall, wo ich sagen würde, das ist echt mein Lieblingshobby mittlerweile.
Das sagen mir ganz viele Menschen, dass das wirklich toll hilft, um Stress abzubauen und so. Aber ich komme da irgendwie nicht ran und ich habe mich eben fast aufgehangen. Sport-LK. Ich war in Sport auch sehr gut, aber ich bin halt dem Grunde nach ein fauler Strizi. Also Sport-LK, Hut ab. Ich glaube, ich kenne außer dir niemanden. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Sport-LK gemacht hat. Faszinierend. Und auch davon hast du jetzt ja wieder was. Wenn du denn dann stundenlang gerannt bist, was mir auch immer völlig fremd ist, da hast du ja wahrscheinlich Hunger. Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, das habe ich. Das ist auch irgendwie Salat. Ich esse liebend gerne Salat und irgendwie den Feldsalat meiner Mutter mit Himbeerdressing. Da könnte ich mich reinlegen. Also das ist es wirklich.
Oh, ich sterbe hier gerade. Ich sterbe hier gerade, echt, Frederik. Mein Lieblingshobby ist Joggen und mein Lieblingsessen ist Salat. Ja, ich mag dich trotzdem. Ich glaube, wir liegen da einfach 0,0 auf einer Wellenlänge. So, mein Lieblingshobby ist, wenn ich dann mal Freizeit habe, okay, Motorradfahren. Das ist auch körperlich anstrengender, als man denkt, wenn man viel Kurven fährt und so. Das, naja, gut, jetzt nicht wie Joggen, aber ich bin eher Fraktion Serie auf dem Sofa und Pizzakarton auf dem Schoß. Aber Salat. Warum nicht? Warum nicht? In der Zukunft wird es dir noch was nützen, glaube ich. Ich danke euch von Herzen. Es war ein wirklich schönes Gespräch. Schön, dass ihr Zeit für mich hattet. Wir haben ganz viel über euch erfahren, über euer Engagement. Und einen kleinen Hinweis habe ich noch an unsere Lauscher da draußen. Besucht uns für tagesaktuelle Infos unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Lasst gern ein Abo da, einen netten Kommentar und viele Likes. Werft einen Blick in die Brack-Mitteilung, in das Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute, super wichtig, damit ihr ja Hannover nicht verpasst, werft einen Blick in die Shownotes, habe ich euch ganz viel zusammengestellt. Liebe Emilia, lieber Frederik, vielen Dank, dass ihr mir einen Teil eurer knapp bemessenen Zeit geschenkt habt. Und ich bin sehr gespannt, was ihr noch erreichen werdet und was sich alles tun wird in Sachen Juristenausbildung. Schön, dass ihr da wart.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, für dich immer gerne und wir bleiben auf jeden Fall dran.
Macht's gut!